Es ist 8.40 Uhr morgens vor der Küste von New Hampshire, im Inneren der USS Qualys. Der Kapitän des U-Boots, Oliver Nakin, betritt den Kontrollraum. Der gilt auch als das Nervenzentrum des Schiffs. Er sieht sich das geschäftige Treiben an und bellt mehrere Befehle. Und die Besatzungsmitglieder drehen an Hebeln und Ventilen. Nakin ist ein großer, schlanker Mann, der nicht viel sagt. Aber wenn er etwas sagt, springen seine Männer auf. Er blickt auf eine Stoppuhr in seiner Hand.
Wir sind bei 15 Sekunden, Männer.
Das hier ist eine Trainingsübung. Ihr bisher anspruchsvollster Test. Die Simulation eines Nottauchgangs. Wir schreiben das Jahr 1939. Und die amerikanische Militärführung weiß, dass ein Krieg in Europa und im Pazifik bevorsteht. Ein Krieg, an dem sich die USA wahrscheinlich beteiligen müssen. U-Boote wie die Squales werden ein wichtiger Bestandteil der alliierten Kriegsstrategie sein. Aber ein U-Boot ist an der Oberfläche durch Angriffe von feindlichen Flugzeugen verwundbar. Bei Nottauchgängen wie diesem wird die Fähigkeit des U-Boots getestet, einem Bombardement zu entgehen und zu überleben und weiterzukämpfen. Die Marine verlangt, dass die Squales in nur 60 Sekunden auf 15 Meter Tiefe sinkt. Wenn sie den Test nicht besteht, wird das U-Boot nicht in den aktiven Dienst der Pazifikflotte aufgenommen. Für einen derart stolzen Offizier wie Nakin wäre das eine Demütigung. Er ist seit 9 Jahren Befehlshaber von U-Booten und will keinen Makel in seiner ansonsten perfekten Bilanz. Nakin schaut wieder auf seine Stoppuhr und verzieht das Gesicht. Es sind jetzt 20 Sekunden vergangen, seit er den Tauchbefehl gegeben hat. Zu diesem Zeitpunkt sollte die Squales schon weiter sein. Er wirft einen Blick auf einen Fähnrich, einen Unteroffizier. Der hält den Hebel, der das Haupteinlassventil des Boots steuert. Dieses Ventil lässt Luft in die Dieselmotoren der Squales strömen, wenn das U-Boot an der Oberfläche ist. Es muss geschlossen werden, bevor ein Tauchgang beginnt. Sonst wird das U-Boot mit Wasser geflutet. Nakin nickt dem Fähnrich zu.
Schließen Sie das Haupteinlassventil.
Der Fähnrich legt den Hebel um. Jetzt wartet Nakin auf die Bestätigung seines Stellvertreters, dass das U-Boot luftdicht ist.
Druck im Boot!
Der Captain ruft den nächsten Schritt aus.
Fluten Sie die Ballasttanks!
Nakin hört ein gurgelndes Geräusch, das den Raum erfüllt. Eine Etage unter ihm füllen sich die Tanks mit Wasser, um das U-Boot schwerer zu machen und das Tauchen zu ermöglichen. Der Tauchgang beginnt bei 31 Sekunden. Immer noch hinter dem Zeitplan. Aber nur um ein Haar. Nakin spürt, wie sich das U-Boot nach vorne neigt. Er kontrolliert den Tiefenmesser. Er zeigt 6 Meter, dann 9. Fast am Ziel.
15 Meter!
Nakin drückt auf die Stoppuhr und spürt, wie sich seine Kehle zusammenzieht. Sie zeigt 60 Sekunden an, plus ein Zehntel hinter dem Komma. Sie haben es fast geschafft, aber in der Navy reicht fast nicht. Nakin schließt die Augen. Es ist eine herbe Enttäuschung. Seine Mannschaft hat noch nie einen Testtauchgang nicht bestanden. Und er wird sich gegenüber seinen Vorgesetzten dafür verantworten müssen. Er geht alles im Geiste noch einmal durch, um herauszufinden, wo sie Zeit verloren haben. Aber er kommt einfach nicht drauf und das nagt an ihm. Doch dann spürt Nakin etwas Seltsames. Ein Flattern in seinem Innenohr. Wie eine leichte Veränderung des Luftdrucks. Aber eine Druckveränderung sollte in einem versiegelten U-Boot nicht vorkommen. In diesem Moment bekommt der Funkamat eine Nachricht übers Headset und schreit auf.
Kapitän, es wird eine Überschwemmung im hinteren Maschinenraum gemeldet. Sie sagen, eines der Haupteinlassrohre ist offen.
Nakins Augen weiten sich. Das ist unmöglich. Doch noch bevor er etwas sagen kann, schreit der Funker wieder los.
Jetzt läuft Wasser in den vorderen Maschinenraum. Ich wiederhole, beide Maschinenräume stehen unter Wasser.
Nakin versteht das nicht. Das Ansaugventil, das Luft in das U-Boot leitet, darf nur an der Oberfläche geöffnet sein. Und er hat gesehen, wie der Fähnrich den Hebel umgelegt hat, um es zu schließen. Wie kann das also offen sein? Er eilt hinüber und schnappt sich das Headset des Besatzungsmitglieds. Er muss es mit eigenen Ohren hören. Doch als er das Headset aufsetzt, hört er ein furchtbares Geräusch. Ein Niagara-Fall aus Wasser. Sein Bauch krampft sich zusammen. Für ein U-Boot ist es das Schlimmste, was passieren kann. Nakin weiß, dass er und seine Männer schnell handeln müssen, um die Squales wieder an die Oberfläche zu bringen. Andernfalls sind sie dazu verdammt zu sinken und einen schrecklichen Tod zu sterben. Eingesperrt auf dem Grund des Ozeans. Ich bin Eva Bay und das ist Überlebt von Wondery. Im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs sollte die USS Squalus der Stolz der amerikanischen U-Boot-Flotte werden. Die meisten U-Boote vor ihr waren beengt, schmutzig und nicht besonders gut im Tauchen oder darin, unter Wasser zu bleiben. Die Squalus war etwas ganz und gar Neues. Schick, glänzend, schnell. Sie verfügte über modernste Technologie und war mit den besten Matrosen der Navy besetzt. Doch trotz allen Fortschritts wurde ein essentieller Aspekt des U-Boots nicht weiterentwickelt. Die traurige Wahrheit war, dass die Marine im Falle des Untergangs eines U-Boots keine zuverlässige Möglichkeit hatte, um die Mannschaft zu retten. Und dann, am 23. Mai 1939, sank die Squalus während einer Routineübung. Die überlebenden Besatzungsmitglieder waren in über 70 Metern Tiefe auf dem Meeresboden gefangen. Es bedurfte einer beispiellosen Rettungsaktion, um sie lebend zurückzubringen. Das ist Folge 1 von 3. Der letzte Tauchgang. Gerald McLeese rattert eine unbefestigte Straße in Kansas hinunter. Es ist 1935 und der 21-Jährige sitzt im Auto eines Fremden. Er hält sich ein Taschentuch vor die Nase, um keinen Staub einzuatmen. Innerlich hofft er, dass der Fahrer schneller fährt. In 30 Minuten muss er in Topeka sein. Es ist seine letzte Chance, seine Familie zu retten. Draußen vor dem Fenster spielen sich Szenen der Verwüstung ab. Die jahrelange Dürre hat die Ernten vernichtet und auf den Feldern liegen verrottete Kuhkadaver. Die meisten Häuser stehen verlassen da. Die Ranch von McLees Familie könnte die nächste sein. Wenn sie eine weitere Hypothekenzahlung verpassen, droht die örtliche Bank mit der Zwangsvollstreckung. Und Geralds Familie wäre obdachlos. Deshalb musste er unbedingt per Anhalter nach Topeka fahren. Der sogenannte New Deal von Präsident Roosevelt schafft während der Weltwirtschaftskrise dringend benötigte Arbeitsplätze. Und McLees hat gehört, dass es in Topeka einige offene Stellen gibt. Doch das Amt schließt bald. Er muss sich beeilen. Schließlich platzt es aus ihm heraus. Könnten Sie bitte schneller fahren, Mister? Kurz nach 4.30 Uhr steigt McLees vor dem Amtsgebäude in Topeka aus und rennt die Stufen hinauf. Drinnen sind alle Büros dunkel. Nur ein Licht ist noch an, für die US Navy. Als McLees zum Licht eilt, tritt ein Mann in Uniform heraus und schließt die Tür ab. Hey, Mister, haben Sie irgendwelche Jobs? Kommen Sie morgen wieder, wir haben geschlossen. Das kann ich nicht. Ich bin per Anhalter gekommen und kann mir kein Hotel leisten. Und wenn ich keine Arbeit finde, wird meine Familie unsere Ranch verlieren. Der Beamte betrachtet McLees verzweifelten Gesichtsausdruck. Er seufzt und steckt seinen Schlüssel zurück ins Schloss. In Ordnung. Ich gebe Ihnen 10 Minuten. McLees tritt ein und der Beamte breitet mehrere Broschüren aus, in denen verschiedene Berufe aufgelistet sind. Aber McLees hat keine Ahnung, was das für Berufe sind. Artillerist, Bootsmann. Er stellt die einzig wichtige Frage. Welcher Job wird am besten bezahlt? Keiner davon. Die beste Bezahlung ist im U-Boot-Dienst. Was ist ein U-Boot? Der Beamte rollt mit den Augen und erklärt es ihm. Er erzählt von Schiffen, die abtauchen und Torpedos abfeuern können oder ungesehen über dem Meeresboden gleiten. McLees glaubt seinen Ohren kaum. Es klingt wie die Science-Fiction-Comics, die er als Kind gelesen hat. Der Beamte hält inne. Aber lassen Sie mich Ihnen einen Rat geben. Entscheiden Sie sich nicht für den U-Boot-Dienst. U-Boote gehen ständig unter und das ist eine furchtbare Art zu sterben. Ich habe Leichen gesehen, deren Finger bis auf die Knochen abgekratzt waren, weil sie versucht haben, sich mit bloßen Händen aus dem U-Boot zu befreien. Und sie helfen ihren Eltern nicht, wenn sie tot sind. Aber McLees hört ihn kaum. Ein U-Boot. Das klingt faszinierend. Wo muss ich unterschreiben? Der Beamte zuckt mit den Schultern. Er holt ein paar Formulare hervor und 2 Minuten später hat McLees sein Leben der Marine überschrieben. Als er nach draußen geht, um nach Hause zu trampen, kann McLees nicht aufhören, über diese U-Boote nachzudenken. Natürlich freut er sich über die höhere Bezahlung. 25% mehr als normale Matrosen verdienen. Das sind $68 im Monat. Aber trotz der Warnung des Offiziers muss er zugeben, es ist auch die Gefahr, die ihn reizt. 4 Jahre später, an einem frühen Frühlingstag im Jahr 1939, in der Marinewerft Portsmouth in Maine. Auf einem Softballfeld spielt Gerald McLeese auf der 3. Base. Er arbeitet jetzt als Elektriker im U-Boot-Dienst. Und diese Spiele zwischen rivalisierenden U-Boot-Besatzungen sind ein Wochenendritual. McLeese schlägt auf seinen Handschuh, während der Pitcher den Ball in Richtung des Schlagmanns wirft. Wieder ein Walk. Der Schlagmann kann ganz gemächlich zur ersten Base spazieren. McLeese stöhnt. Sie liegen bereits mehrere Runs zurück. Ein Läufer der anderen Mannschaft trottet von der 2. zur 3. Base. McLeese versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen.
Wie läuft's denn so? Ich muss zugeben, ich bin überrascht. Worüber? Als Softballteam seid ihr noch schlechter als Besatzung eines U-Boots.
McLeese runzelt die Stirn. Er und seine Teamkollegen sind der USS Qualis zugeteilt. Sie ist nach einer Haiart benannt und gehört zu einer neuen Klasse von hochmodernen U-Booten. Die Squalis kann tiefer und schneller tauchen als jedes andere U-Boot vor ihr und verfügt über eine weitaus stärkere Torpedofeuerkraft. Es gibt sogar funktionierende Öfen und Toiletten mit Wasserspülung. Für McLeese ist das ein wahr gewordener Traum. Denn als er aufwuchs, gab es in seinem Haus nicht einmal ein modernes Klo. Die Squalis und ihre Besatzung gelten als Elite. Das Beste, was die Marine zu bieten hat. Zumindest versuchen sie, zur Elite zu gehören. Aber die Mannschaft, gegen die sie heute spielen, fährt das andere hochmoderne U-Boot der Navy. Das Schwesterschiff der Squalis. Die USS Sculpin. Und die Mannschaft der Sculpin hält sich für das beste Team von allen. Zwischen den Crews gibt es deshalb eine hitzige Rivalität. Und so sehr McLeese auch hasst, es zuzugeben, die Sculpin-Jungs haben seine Mannschaft immer wieder dort geschlagen, wo es am meisten zählt. Bei den Trainingsübungen. Deshalb will McLeese heute unbedingt dieses Softballspiel gewinnen. Er und seine Mannschaftskameraden sind sich in den letzten Monaten beim Training sehr nahe gekommen. Er kennt ihre Frauen und Kinder. Und jeder einzelne von ihnen möchte der Sculpin-Crew ihren selbstgefälligen Blick aus ihren Gesichtern wischen. Also ignoriert McLeese den Läufer auf der 3. Base und versucht, die anderen zu motivieren. 2 Würfe später schlägt der Schlagmann einen scharfen Ball zu McLeese. Er fängt den Ball und bewegt sich zur 3. Base. Kurz bevor der Läufer sein Stil erreicht, wirft McLeese ihn aus. McLeese kann nicht glauben, was dann passiert. Der Läufer senkt die Schultern und stürzt sich direkt auf den Fänger, sodass dieser zu Boden geht. In einem vermeintlich freundschaftlichen Spiel ist das eine unfaire Aktion. Die Bänke leeren sich schnell und alle stürmen aufs Spielfeld. Trotz seiner geringen Größe rennt McLeese nach vorne, um die Schlägerei zu verhindern. Doch überall um ihn herum schubsen, schlagen und fluchen die Matrosen. Als sich der Staub legt, ist der Fänger bewusstlos, sein Gesicht blutverschmiert. McLeese ruft seinen Mannschaftskameraden zu.
Hey, kommt schon! Jemand muss mir helfen, ihn in die Krankenstation zu tragen.
Während sie sich davonmachen, wirft McLeese der Sculpin-Besatzung böse Blicke zu. Sie mögen gute Seeleute sein, aber sie sind die größten Idioten in der Navy. Und er ist fest entschlossen, sie beim nächsten Testtauchgang nicht gegen seine Mannschaft gewinnen zu lassen. Captain Oliver Nakin beugt sich vor und runzelt die Stirn, als er einen Torpedo inspiziert. Was er sieht, gefällt ihm nicht. Da ist ein fettiger Ölfleck. Auf einem Marineschiff sollte es immer blitzblank sein. Nakin schnappt sich einen Lappen und wischt genervt das Fett weg. Irgendjemand wird dafür eine Standpauke erhalten. Es ist aber nicht nur die mangelnde Sauberkeit, die Nakin Sorgen bereitet. Das Öl ist auch gefährlich. Diese Torpedos wiegen jeweils eine halbe Tonne. Der Ölfleck könnte dazu führen, dass der Torpedo aus seinem Gurtzeug rutscht und jemanden zerquetscht. Es ist der Nachmittag des 22. Mai 1939 und Nakin befindet sich an Bord der USS Qualis, die in der Marinewerft Portsmouth liegt. Morgen steht für seine Mannschaft ein entscheidender Testtauchgang an. Sie müssen die Squalis bei voller Fracht in nur 60 Sekunden auf 15 Meter unter Wasser bringen. Ein solch schneller Tauchgang kann im Ernstfall zwischen der Flucht vor dem Feind oder der Zerstörung entscheiden. In den nächsten Monaten haben sie nur wenige Gelegenheiten, dieses Ziel zu erreichen. Gelingt es ihnen nicht, können sie nicht in den aktiven Dienst der Pazifikflotte aufgenommen werden. Und für einen ehrgeizigen Offizier wie Nakin ist Scheitern inakzeptabel. Deshalb ist er als Captain hier im U-Boot, um jeden Zentimeter zu überprüfen und sicherzustellen, dass für morgen alles perfekt ist. Nakin steht im vorderen Torpedoraum am Bug des U-Boots. Nachdem er den Torpedo gereinigt hat, duckt er sich und geht durch eine ovale Tür, die in den dahinterliegenden Raum führt. In einer Kammer unter diesem Raum befinden sich die riesigen elektrischen Batterien, die das U-Boot unter Wasser antreiben. Im vorderen Bereich des U-Boots befindet sich außerdem das Quartier, in dem die Offiziere essen und schlafen. Trotz seiner schlechten Laune lächelt Nakin, als er die Betten und die Küche betrachtet. Er ist seit 14 Jahren bei der Navy. Davor war er Trompeter und talentiert genug, um in seiner Heimatstadt New Orleans in einer professionellen Jazzband mitzuspielen. Doch am Ende verließ er die Band. Er wollte nicht ständig auf Tour sein und auch nicht so weit entfernt von seiner Frau Frances. Außerdem liebt Nakin die Marine. Die Tradition, die Struktur, die Art und Weise, wie er seine Männer zu besseren Menschen machen kann. Dennoch denkt er nicht nostalgisch an seine Zeit an Bord älterer U-Boote zurück. Das waren absolute Horrorgeschichten. In alten U-Booten war es heiß und dreckig. Sie stanken nach Dieselkraftstoff und Schweiß. Es gab nicht einmal eine Toilette. Die Besatzungsmitglieder verrichteten ihr Geschäft in Eimern. Aber auch die Squalus ist immer noch ein U-Boot. Und der Innenraum ist und bleibt beengt. Vor allem, wenn die gesamte Besatzung von 59 Personen an Bord ist. Rohre säumen die Decken mit Ventilrädern, die nach unten ragen. Ein falscher Schritt und man hat eine schlimme Wunde an der Stirn. Außerdem sind U-Boote den Gefahren des Meeres ausgesetzt. Einschließlich dem Risiko, unter Wasser eingeschlossen zu werden. Ein einziger Fehler von Nakins Crew könnte den Untergang bedeuten. Ein weiterer Grund, warum alles perfekt sein muss. Der vordere Teil des Schiffes sieht tipptopp aus. Also geht er noch einen Raum weiter, in den Kontrollraum. Dies ist das Nervenzentrum des U-Boots, in dem Nakin die meiste Zeit verbringt. Jeder Quadratzentimeter der Wände ist mit Zifferblättern, Hebeln, Lichtern und Messinstrumenten bedeckt. Morgen wird es in diesem Raum zugehen wie in einem Bienenstock. Bevor Nakin zum nächsten Raum weitergehen kann, öffnet sich eine Luke über ihm und ein Fähnrich steckt seinen Kopf hinein.
Sir, ich habe eine Nachricht für Sie. Was ist? Es ist die Scalpin. Sie haben heute Ihren 60-Sekunden-Tauchtest bestanden.
Nakin zieht eine Grimasse. Das bedeutet, dass die Scalpin jetzt für die Pazifikflotte qualifiziert ist. Noch vor der Squalus. Das wird den Druck auf seine Mannschaft morgen nur noch weiter erhöhen. Nakin nickt dem Fähnrich zu. Übermitteln Sie meine Glückwünsche. Sonst noch etwas?
Ja. Die Besatzung der Scalpin gibt heute ein feierliches Essen. Der Kapitän hat sie persönlich eingeladen.
Nakin lacht fast laut auf. Als ob er jemals zu einer Feier für die Scalpin gehen würde. Und schon gar nicht am Abend vor einer großen Prüfung. Er ist sich sicher, dass sich der Kapitän der Scalpin über ihn lustig machen will.
Sagen Sie ihm ab. Und danach möchte ich nicht mehr gestört werden. Was ist, wenn eine Nachricht durchkommt? Soll ich, wenn es nicht ein direkter Befehl von Admiral Cole ist, dann nicht. Selbst wenn Jesus Christus persönlich auftaucht, will ich nichts davon hören.
Der Fähnrich salutiert und schließt die Ladeluke. Nakin fühlt sich schlecht, weil er ihn angeschnauzt hat. Aber er muss sich konzentrieren. Er hat heute Abend mehrere Besprechungen, um jeden einzelnen Schritt der morgigen Prüfung durchzugehen. Er und sein Team müssen perfekt funktionieren. Und er muss seine Inspektionstour noch beenden. Neben dem Kontrollraum hat er noch 4 weitere Räume vor sich. Das Heck, wo die Besatzung schläft und isst, den vorderen Maschinenraum, den hinteren Maschinenraum sowie einen der Torpedoräume. Nakin will sich vergewissern, dass in jedem dieser Räume alles in Ordnung ist. Er entfernt ein paar Fussel von seiner Hose, duckt sich durch eine weitere ovale Tür und macht sich wieder an die Arbeit. Vom Fahrersitz aus wirft Frances Nakin einen Blick in den Rückspiegel auf ihre beiden kleinen Kinder auf dem Rücksitz. Ein Junge und ein Mädchen. Beide machen ein Nickerchen und bei diesem niedlichen Anblick muss sie lächeln. Dann prüft sie ihr Make-up im Spiegel. Sie sieht gut aus und zwinkert sich selbst zu. Ihr Mann Oliver wird so glücklich sein, sie zu sehen. Ihr Besuch auf dem Stützpunkt heute Abend ist eine Überraschung. Oliver stand in letzter Zeit sehr unter Druck und sie will ihn am Abend vor dem großen Testtauchgang der Squalus aufmuntern. Oliver zerbricht sich schon seit Ewigkeiten den Kopf darüber. Normalerweise spielt er Trompete, um sich zu beruhigen. Aber nun hat er sein Instrument seit Wochen nicht mehr angerührt. Er muss sich entspannen. Deshalb fährt sie zum Stützpunkt, um ihn zu überraschen. Sie hat ein Hühnchen und einen Wackelpudding-Auflauf dabei und sie werden das schöne Wetter genießen. Ein Picknick wird ihm gut tun. Sie hält vor dem Marinestützpunkt und kurbelt ihr Fenster herunter, um mit dem Wachmann am Tor zu sprechen.
Ich bin hier, um Oliver Nakin zu sehen.
Tut mir leid, Mrs. Nakin. Ich fürchte, ich kann Sie nicht durchlassen.
Er hat strikte Anweisungen hinterlassen, ihn nicht zu stören.
Versuchen Sie es bitte. Er wird uns sehen wollen.
Der Wachmann schaut zweifelnd, nimmt aber den Hörer ab und wählt. Frances prüft ihr Haar im Spiegel und weckt die Kinder auf dem Rücksitz. Einen Moment später hört sie, wie der Wachmann auflegt.
Es tut mir leid, Ma'am. Die Antwort ist nein.
Haben Sie direkt mit Oliver gesprochen? Er sollte...
Ich habe Befehle. Es tut mir leid, Ma'am. Sie müssen gehen.
Frances ist fassungslos. Sie versucht weiter, den Wachmann zu überzeugen. Aber dann ertönt hinter ihr eine Autohupe. Wütend legt sie den Rückwärtsgang ein und verlässt die Auffahrt. Nach 2 Kilometern fühlt sie sich eher gedemütigt als wütend. Ihr Mann ist nie zu Hause. Und sie hasst seinen U-Boot-Dienst. Die Bezahlung ist zwar gut, aber sie hat so große Angst um ihn, dass sie nachts kaum schlafen kann. Vor allem jetzt, wo es so aussieht, als könnte jeden Moment ein Krieg mit Deutschland und Japan ausbrechen. Als sie das nächste Mal in den Spiegel schaut, sieht sie, dass ihr Gesicht rot angelaufen ist. Aber gut, sie wird es für heute ruhen lassen. Der Krieg steht vor der Tür. Und sie will nicht noch mehr Unruhe in Olivers Leben bringen. Er muss sich auf seine Arbeit konzentrieren können. So viele Leben hängen von ihm ab. Sie hofft nur, dass sein neues U-Boot so sicher ist, wie er sagt. Der Navy-Elektriker Gerald McLeese schlendert an einem Dock in der Marinewerft von Portsmouth entlang. Zu seiner Rechten schwimmt die Squalus. 94 Meter lang und fast 1500 Tonnen glattes Metall. Jedes Mal, wenn er sie sieht, pfeift McLeese fast vor Bewunderung. Er schätzt sich glücklich, auf diesem U-Boot dienen zu dürfen. Es ist 6 Uhr morgens am 23. Mai 1939. Er meldet sich an diesem kalten und bewölkten Morgen früher zum Dienst. Immerhin ist heute ein wichtiger Tag und er will vorbereitet sein. Er nickt der Wache vor der Squalus zu und springt dann an Deck. Dort klettert er durch eine offene Luke und dann eine kurze Leiter hinunter ins Innere des U-Boots. McLeese steigt die Leiter hastig herab und wartet unten, bis sich seine Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Dann macht er sich auf den Weg in den hinteren Teil. Er stößt eine Stahltür auf und betritt die Achterbatterie. Benannt nach den riesigen Batterien in den Abteilen darunter. Hier befinden sich auch die Betten der Besatzung. Und gleich dahinter die Kantine, wo alle essen. McLeese steckt seinen Kopf in die winzige Kombüsenküche. Und der Geruch von brutzelnden Würstchen bringt seinen Magen zum Knurren. Er nickt dem Koch William Isaacs zu.
Das riecht köstlich. Nimm dir einen Teller, ich geb dir was.
McLeese setzt sich an einen mit dem Boden verschraubten Tisch. Dann holt er einige Papiere aus seiner Tasche, um sich den Ablauf des heutigen Testtauchgangs genau einzuprägen. Es ist der letzte in einer Reihe von immer schwieriger werdenden Tests, die alle der Vorbereitung für die Aufnahme in den aktiven Dienst im Pazifik dienen. McLeese hat sich aus Abenteuerlust gemeldet. Aber in letzter Zeit macht ihn der Gedanke an den aktiven Dienst etwas nervös. In den Zeitungen steht, dass der Krieg unmittelbar bevorsteht. Der heutige Test simuliert einen Nottauchgang, wie wenn jemand gerade feindliche Flugzeuge gesichtet hätte. Flugzeuge, die das U-Boot bombardieren könnten. Es ist das anspruchsvollste Manöver auf einem U-Boot, das perfekte Teamarbeit und eine komplexe Choreografie auf engstem Raum erfordert. McLeese will den Test unbedingt bestehen, vor allem weil die Crew der Scalpin ihn bereits bestanden hat. Er möge verdammt sein, wenn er den Scalpin-Idioten den ganzen Ruhm überlässt. Ein anderes Besatzungsmitglied setzt sich in seine Nähe. McLeese schaut auf und runzelt die Stirn. Es ist John, ein anderer junger Elektriker und der einzige Mann auf der Squalus, den McLeese nicht mag. John ist ein Nörgler und ein bisschen faul. McLeese sieht ihm zu, wie er zwischen 2 Schluck Kaffee theatralisch gähnt. Die beiden Männer haben vor der heutigen Prüfung noch einiges zu besprechen. Außerdem müssen sie eine wichtige Entscheidung treffen. Das U-Boot hat 2 Batteriekammern, eine im Bug und eine im Heck. Während des Tests wird McLeese in der einen und John in der anderen Kammer stationiert sein, um dem U-Boot bei der Umstellung von Diesel auf Elektroantrieb zu helfen, wenn es abtaucht. Und sie müssen noch entscheiden, wer in welche Kammer geht. Bevor McLeese etwas sagen kann, ergreift John das Wort.
Also hör zu, ich übernehme die hintere Batterie, du nimmst die vordere. Letztes Mal warst du hinten, jetzt bin ich dran. Wer sagt, dass wir uns abwechseln? Wer zuerst kommt, mal zuerst und ich habe als erster gesagt, dass ich nach hinten will.
McLeese ärgert sich. An der hinteren Batterie zu arbeiten, ist die deutlich angenehmere Aufgabe. Dort ist es weniger heiß und beengt. Außerdem ist sie in der Nähe der Küche und der Besatzungsquartiere und nicht direkt bei den Offiziersquartieren. Also ist es entspannter. McLeese argumentiert weiter, warum ihm das Heck zusteht. Aber John lässt nicht locker. Schließlich gibt McLeese frustriert nach.
Na gut, dann nehme ich halt die Kammer im Bug. Jesus. Er spießt sein letztes Würstchen auf und stampft davon. Halb aus der Tür bleibt McLeese stehen. Er ist wütend und will zurückgehen, um sich doch noch durchzusetzen. Er ist ranghöher und könnte John zum Einlenken zwingen. Doch bevor er das tun kann, hört er eine Stimme.
Was ist los, McLeese? Sie sehen verärgert aus.
Er dreht sich um und sieht Joseph Patterson, einen jungen Offizier mit welligem blonden Haar und einem breiten Lächeln. Patterson ist ein Spitzensportler. Er belegte bei den letzten Olympischen Spielen in Berlin den 4. Platz im 400-Meter-Hürdenlauf. Als jüngster Offizier an Bord ist er bei den Besatzungsmitgliedern sehr beliebt. Jemand, zu dem sie mit Problemen kommen. McLeese erklärt seine Verärgerung über John. Als er fertig ist, nickt Patterson.
Ja, ich wäre auch verärgert. Aber denken Sie an das große Ganze. Was meinen Sie, Sir? Wir haben heute den Testtauchgang. Die Skalpin hat bereits bestanden. Also wir können keine Ablenkung gebrauchen, richtig?
Da haben Sie wohl recht. Und es ist ja nur für heute Morgen. Wenn das nochmal vorkommt, kommen Sie zu mir und ich kläre das. McLeese nickt und dankt dem Offizier. Patterson klopft ihm auf die Schulter und geht zu seiner Station im hinteren Teil des U-Boots. McLeese gesteht sich ein, dass Patterson recht hat. Er darf keine schlechte Stimmung machen. Also macht er sich auf den Weg zur Batterie an der Vorderseite des U-Boots. Die anderen Besatzungsmitglieder und dieser entscheidende Testtauchgang müssen Vorrang haben. »20 Kilometer vor der Küste steht Kapitän Oliver Nakin draußen auf dem Deck des Squalus, die Stoppuhr in der Hand. Er kann es kaum erwarten, mit dem heutigen Testtauchgang zu beginnen. Er spürt das Dröhnen der riesigen Dieselmotoren unter seinen Füßen, während das U-Boot auf eine Geschwindigkeit von 16 Knoten gebracht wird. Im Osten ist die Vormittagssonne hinter einer dichten, stahlgrauen Wolkendecke verborgen. Der Wind bläst ihm kalt ins Gesicht.« Hinter ihm öffnet sich eine Luke. Er dreht sich um und sieht seinen Stellvertreter, Lieutenant William Doyle.
Bereit, Sir.
Nakin sucht den Horizont ab. Der Ort, den er für den Testtauchgang ausgewählt hat, liegt ein paar Kilometer hinter White Island, einer kargen, felsigen Landzunge mit einem alten Leuchtturm. Das einzige andere Schiff in der Nähe ist ein Hummerboot. Er drückt auf die Stoppuhr und wendet sich an Doyle.
In Ordnung. Der Notfalltauchgang beginnt in 3, 2, los!
Doyle verschwindet blitzschnell und brüllt Befehle. Nakin eilt hinterher, schließt die Luke hinter sich und rutscht die Leiter hinunter in den Kontrollraum. Ein Schiffshorn ertönt, das Signal für den Beginn des Tauchgangs. Im Halbdunkel wirft Nakin einen Blick auf die Stoppuhr. 5 Sekunden, genau pünktlich. Im Kontrollraum beginnt er Befehle an verschiedene Teile der Crew zu übermitteln. Zuerst müssen sie von den Dieselmotoren an der Oberfläche auf die Elektromotoren unter Wasser umschalten. Als die Motoren abgestellt sind, schaut Nakin auf die Stoppuhr und verzieht das Gesicht. 20 Sekunden. Sie sollten schneller sein.
Legt einen Zahn zu, Männer!
Er eilt zum wichtigsten Instrument während eines jeden Tauchgangs. Eine Tafel mit roten und grünen Lichtern, die den Spitznamen der Weihnachtsbaum trägt. Die Lichter sind mit verschiedenen Rohren verbunden, die Luft ansaugen, wenn sie an der Oberfläche sind. Jedes einzelne Ansaugrohr muss vor Beginn des Tauchgangs geschlossen werden, sonst wird das U-Boot mit Wasser geflutet. Ein grünes Licht steht für ein geschlossenes Rohr, ein rotes Licht für ein offenes Rohr. Nakin schaut auf die Anzeigetafel und sieht überwiegend grün. Mit Ausnahme der beiden größten Ansaugrohre. Sie befinden sich in den beiden Maschinenräumen im hinteren Teil des Schiffes und sind immer die letzten, die vor einem Tauchgang geschlossen werden. Nakin schaut zu einem Fähnrich in der Ecke, der einen Hebel hält.
Nakin nickt. Schließen Sie das Haupteinlassventil.
Der Fähnrich legt den Hebel um. Die letzten verbliebenen roten Weihnachtsbaumlichter blinken jetzt grün. Lieutenant Doyle prüft ein Luftdruckmesser und ruft:
Druck im Boot!
Damit wird bestätigt, dass das U-Boot jetzt dicht ist und keine Luft mehr durchlässt. Nakin ordnet an, die Ballasttanks zu fluten. Das zusätzliche Gewicht wird der Squalus bei ihrem steilen Tauchgang helfen. Wie erwartet erfüllt ein gurgelndes Geräusch den Raum, während sich die Nase des U-Boots zum Meeresboden neigt. Nakin wirft einen Blick auf seine Stoppuhr. 31 Sekunden. Sie sind immer noch im Rückstand. Das Abtauchen geht weiter. 6 Meter, dann 9, dann 12.
15 Meter!
Als sie die 15 Meter erreichen, drückt Nakin auf die Stoppuhr und stöhnt. Sie haben die Zielzeit um eine Zehntelsekunde verfehlt.
So knapp.
Aber dennoch ein Fehlschlag. Aber der Kapitän darf sich nicht im Selbstmitleid suhlen. Er spürt die Augen seiner Männer auf sich gerichtet. Er muss sie aufmuntern und ihnen sagen, dass sie es das nächste Mal schaffen werden. Doch noch bevor er das Wort an sie richten kann, merkt er, dass etwas nicht stimmt. Naken spürt es zuerst in seinen Ohren. Der Luftdruck im U-Boot hat sich verändert. Das ist alarmierend. Es bedeutet, dass etwas im U-Boot offen ist, das eigentlich geschlossen sein sollte. Und bei dem enormen Druck, den der Atlantische Ozean auf das U-Boot ausübt, könnte das eine Katastrophe bedeuten. Ein Funker schreit auf. Sein Name ist Charles Coney und er trägt ein Headset, über das er mit dem Rest des U-Boots kommunizieren kann.
Captain! Es wird eine Überschwemmung im hinteren Maschinenraum gemeldet.
Nakins Herz beginnt zu klopfen. Er hatte mit einem winzigen Leck gerechnet. Aber das klingt viel schlimmer. Die beiden Ansaugrohre im Maschinenraum haben einen Durchmesser von 68 Zentimetern und werden mit einem einzigen Ventil gesteuert. Wenn dieses Ventil offen ist, könnte das gesamte U-Boot innerhalb weniger Minuten fluten. Nakins Blick fällt auf die Weihnachtsbaumtafel. Doch alle Lichter sind noch grün. Es muss ein Fehler vorliegen. Dann schreit Coney wieder auf.
Jetzt läuft der vordere Maschinenraum voll. Ich wiederhole, beide Maschinenräume sind geflutet.
Naken versteht nicht, wie die Ansaugrohre offen sein können. Er schnappt sich das Headset von Coney. Doch als er es aufsetzt, hört er ein schreckliches Geräusch. Tosendes Wasser. Egal, was die grünen Lichter sagen, die Rohre sind offen und das Wasser sprudelt. Es ist das Worst-Case-Szenario. Wenn zu viel Wasser ins U-Boot dringt, sinkt es auf den Meeresgrund und seine Besatzung ist dem Untergang geweiht. Naken weiß, dass sie schnell handeln müssen, um das zu verhindern. Im hinteren Teil des U-Boots spürt der Koch William Isaacs ein Flattern in seinen Ohren. Er steht in der Kombüse einer beengten Küche in der Nähe der hinteren Batterie. Verwirrt von der Druckveränderung, streckt er seinen Kopf hinaus in den Hauptraum. Ein Schwall Salzwasser trifft ihn mitten ins Gesicht. Fassungslos duckt er sich in die Kombüse zurück, wischt sich das Brennen aus den Augen und schaut vorsichtig wieder hinaus. Als er begreift, was er da sieht, bleibt ihm der Mund offen stehen. Zu seiner Linken befindet sich der vordere Maschinenraum. Die Tür zwischen der hinteren Batterie und dem Maschinenraum steht halb offen und große Mengen von Wasser strömen herein. Er eilt nach vorne, um die Tür zu sichern. Doch das ist gar nicht so einfach. Das Wasser sprudelt durch die Öffnung und seine Füße kommen auf dem nassen Boden ins Rutschen. Aber er lässt nicht locker. Und schließlich schafft er es, die wasserdichte Tür zu schließen und zu verriegeln. Die Tür hat ein einzelnes rundes Bullauge. Als Isaacs sich die Hände um die Augen legt und hindurchschaut, kann er nicht glauben, was er sieht. Aus einem Rohr an der Decke strömt ein weißer Wasserstrahl. Die Dieselmotoren im Raum stehen bereits vollständig unter Wasser. Isaacs versucht, seinen Blick zu schärfen, um nach eventuell eingeschlossenen Besatzungsmitgliedern Ausschau zu halten. Er weiß, dass es welche geben muss. Die drei hinteren Abteile des Quailes bieten Platz für 2 Dutzend Männer. Aber er kann niemanden sehen. Alles, was er sehen kann, ist Wasser, das in das U-Boot strömt und mit jeder Sekunde mehr wird. Im Kontrollraum bellt Kapitän Naken Befehle und versucht verzweifelt, sein Schiff zu retten. Die Männer, die das Tauchgerät steuern, legen mehrere Hebel um. Andere versuchen, die Drucklufttanks zu aktivieren, die dem U-Boot mehr Auftrieb geben.
Sprengt den Hauptballast! Tauchflugzeuge hoch!
Naken hört ein Geräusch. Es klingt wie ein entfernter Windkanal. Unter ihm bläst komprimierte Luft mit einem Druck von rund 200 Bar in die Ballasttanks und drückt das Wasser zurück ins Meer. Durch das Ablassen des Wassers aus den Tanks wird die Squales leichter werden und ihren Auftrieb bewirken. Und es scheint zu funktionieren. Nach ein paar Sekunden spürt Naken einen Druck unter seinen Füßen wie ein langsam fahrender, aber kräftiger Aufzug.
Ruhig, Männer. Ganz ruhig. Sie steigt auf.
30 Sekunden später spürt Naken, wie der schwere Wasserdruck auf die Squales nachlässt. Sie hat die Oberfläche durchbrochen. Das ist eine riesige Erleichterung. Aber die Erleichterung hält nur eine Sekunde an. Ohne Vorwarnung gerät die Squales ins Taumeln, als ob ihr hinteres Ende mit einem riesigen Kabel nach unten gerissen würde. Kaffeetassen krachen herunter.
und die Besatzungsmitglieder stürzen nach hinten. Nakin muss sich an seinem Periskop festhalten, um auf den Beinen zu bleiben. Er spürt nun, wie das U-Boot nach hinten kippt. Ihm wird klar, was gerade passiert. Ins Heck des U-Boots strömt Wasser, was bedeutet, dass es schwerer wird und sinkt.
Sprengen Sie den Ballast nochmal!
Um sich aufzurichten, muss Nakin sein fest verankertes Seerohr so fest umklammern, dass seine Knöchel weiß werden. Aber das Wasser, das in das U-Boot strömt, ist einfach zu stark. Das überflutete hintere Ende kippt immer schneller nach unten. Und Nakin weiß, dass es nicht aufhören wird, bis es sie immer weiter nach unten zieht. In die Tiefe. William Isaacs spürt das kalte Salzwasser in seinem Schritt. Er ist schockiert, als er feststellt, dass die hintere Batteriekammer und damit die Kombüse, in der er sich noch immer befindet, nur zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist. Es steht ihm bis zur Hüfte. Der Koch sieht sich hektisch um und fragt sich, woher es kommt. Dann sieht er ein geplatztes Rohr. Es ist mit den Leitungen im Maschinenraum verbunden und muss unter dem Druck des einströmenden Wassers explodiert sein. Das ganze U-Boot schwankt heftig und reißt Isaacs von den Füßen. Er steht schon sehr schräg, fast 45 Grad. Isaacs versucht aufzustehen, rutscht aber aus und fällt wieder auf den Boden, der nun steiler ist als eine Skipiste. Entsetzt stellt er fest, dass das Wasser aus dem geborstenen Rohr nun auf ihn zuströmt. Innerhalb von Sekunden steht es ihm bis zur Brust. Eine Welle der Panik durchflutet ihn. Wenn er es nicht bald hier raus schafft, wird er ertrinken. Seine einzige Hoffnung ist, die Tür zum nächsten Abteil zu erreichen, dem Kontrollraum. Tatsächlich sieht er jetzt zwei andere Männer vor sich, die ebenfalls versuchen, sich ihren Weg durch die Tür zu bahnen. Isaacs stürzt sich vorwärts in das eiskalte Wasser. Mittlerweile schwimmt er nach oben, er strampelt mit seinen Armen und Beinen. Es ist fast unmöglich, von der Stelle zu kommen. Aber er muss diese Tür erreichen, oder er ist so gut wie tot. In der Kammer unter der vorderen Batterie spürt der Elektriker Gerald McLeese, wie das U-Boot beginnt aufzusteigen. Der Eindruck verwirrt ihn. Er dachte, die Squalus sollte für weitere Übungen unter Wasser bleiben. Neugierig öffnet er die Luke über sich und blickt in den Hauptraum der vorderen Batterie. McLeese ist schockiert, als er Schreie aus dem Kontrollraum hört. Normalerweise ist es dort so ruhig. Bevor er verstehen kann, was passiert, fliegt eine Kaffeekanne aus Metall in seine Richtung und trifft ihn beinahe im Kopf. Dann sausen weitere Trümmer an ihm vorbei. Tassen, ein Betriebshandbuch, eine Mütze. McLeese spürt die Angst in sich aufsteigen. Auf U-Booten wie der Squalus geht es oft hektisch zu, aber zugleich dennoch geordnet. An den Schreien und der Neigung des U-Boots erkennt er, dass heute etwas ganz und gar nicht in Ordnung ist. Er klettert die Leiter aus dem Batterieraum hinauf, schaut nach rechts und links und versucht zu entscheiden, was er tun soll. Als jemand in dem engen Gang an ihm vorbeischaut, macht er einen Satz zurück. Es ist sein Vorgesetzter, Chefelektriker Lawrence Gaynor.
Das U-Boot läuft voll, aus dem Weg!
McLeese beobachtet, wie Gaynor durch die Luke springt, aus der McLeese gerade herausgeklettert ist. Ein Schauer läuft ihm den Rücken hinunter. Gaynor sagte, das U-Boot stehe unter Wasser. Und McLeese befürchtet, dass in diesem Fall ein Raum voller elektrischer Geräte der denkbar schlechteste Ort ist, an dem man sich aufhalten kann. Der Elektriker Lawrence Gaynor springt von der Leiter, die in den vorderen Batterieraum hinunterführt. Er ist 40 Jahre alt und hat sein halbes Leben lang auf U-Booten gearbeitet. Und trotzdem hat er noch nie ein solches Chaos an Bord eines U-Bootes erlebt. Trotz der Panik in seiner Brust weiß er genau, was zu tun ist. Er muss sofort die Batterien des U-Boots abklemmen, sonst könnte jeder einzelne Mensch an Bord sterben. Das Problem ist, das Wasser, das in die Squalus fließt, wird die riesigen Bleibatterien des U-Boots erreichen. Das U-Boot hat 126 von ihnen. Jede ist 1,80 Meter hoch und wiegt über 700 Kilogramm. Wenn das Wasser in sie eindringt, wenn sie noch angeschlossen sind, kommt es zu einem Kurzschluss und dann zu einer Explosion. Das könnte ein Loch in den Rumpf des U-Boots sprengen und alle an Bord ertrinken lassen. Gaynor muss also so schnell wie möglich die Notschalter für die Batterien betätigen. Die Batteriekammer ist dunkel und eng.
Aber Gaynor kann sehen, dass hier bereits Wasser durch beschädigte Rohre eindringt. Und alle elektrischen Geräte im U-Boot sind miteinander verbunden. Ein Kurzschluss im hinteren Teil des U-Boots, wo es massive Überschwemmungen gibt, wird also auch hier Probleme verursachen. Tatsächlich kann Gaynor bereits die geschmolzene Gummiisolierung riechen. Die Batteriekabel um ihn herum knallen, knistern und sprühen Funken. Er muss weiter. Der Gang zu den Notschaltern ist kaum breit genug, um sich hindurchzuzwängen. Er muss den Kopf einziehen und dabei seine Augen vor den sprühenden Funken schützen. Schließlich tastet er sich zum ersten Notschalter auf der einen Seite heran und legt ihn um. Ein weiß-blauer elektrischer Blitz explodiert im Inneren der Kammer. Gaynors Körper fliegt nach hinten und sein Kopf knallt gegen die Wand. Er sinkt auf die Knie und stöhnt. Der Brandgeruch bringt ihm fast zum Erbrechen. Schließlich öffnet er die Augen, kann aber nicht viel sehen. Der größte Teil seines Sichtfelds ist ein weißer Schimmer. Er ist benommen, vor allem weil das Schiff immer noch heftig schwankt. Aber er weiß, dass er auch den anderen Notschalter erreichen muss. Wenn er das nicht schafft, könnten die verbleibenden Batterien immer noch ein Loch in den Rumpf sprengen. Mit aller Kraft richtet Gaynor sich auf, setzt einen Fuß vor den anderen und taumelt den Korridor hinunter. Tastend findet er den Schalter und legt seine Finger darum. Doch bevor er ihn zulegt, zögert er. Das Betätigen des zweiten Schalters könnte eine weitere elektrische Entladung auslösen, so gewaltig wie die erste, die ihn von den Beinen gerissen und ihn kurzzeitig erblinden hat lassen. Er ist sich nicht sicher, ob er einen weiteren solchen Schlag überleben wird. Doch er hat eine Verpflichtung. Selbst wenn er stirbt, ist er es den anderen Männern auf der Squalus schuldig. Er wird sich selbst opfern müssen. Er festigt seinen Griff um den Schalter, stemmt sich dagegen und legt ihn um. Aber zu seinem Erstaunen passiert nichts. Die Funken der Batterien verstummen und er hört nur noch seinen eigenen Atem. Gaynor sackt in sich zusammen und holt Luft. Er kann immer noch nicht viel sehen, nur gleißendes, blendendes Weiß. Nach einer weiteren Minute tastet er sich an die Leiter heran und zieht sich mit Hilfe der Batterien den schräg stehenden Boden hinauf. Er fühlt sich erbärmlich, doch er hat es geschafft. Die Gefahr einer Explosion ist gebannt. Und zumindest bis jetzt ist er am Leben. William Isaacs strampelt bergauf gegen die Wasserfluten an und versucht immer noch, die Tür am anderen Ende des Raumes zu erreichen. Das Wasser steht jetzt beinahe über seinem Kopf. Und mit der zunehmenden Neigung des U-Boots kann er kaum verhindern, zurückgeschwemmt zu werden. Plötzlich ist er von Dunkelheit umhüllt. Der Strom auf dem Schiff muss ausgefallen sein. Er gibt seinen Plan zu schwimmen auf. Stattdessen fängt er an, Rohre und Ventile an den Wänden zu packen. Er muss sich nach oben zur Tür ziehen. Doch sein Plan geht nach hinten los. Er hat einen am Boden befestigten Tisch übersehen und knallt mit dem Schienbein dagegen. Der Schmerz lässt ihn aufheulen. Er verliert den Halt und rutscht wieder nach hinten. Nachdem er sich etwas gesammelt hat, sieht er, dass das Schiff nicht völlig dunkel ist. Durch die offene Tür vor ihm flackert Licht. Er versucht, darauf zuzuschwimmen, aber dann versperrt etwas die Sicht auf die Lichter. Entsetzt stellt er fest, dass jemand die Tür, die er zu erreichen versucht, zuzieht. Er ist kurz davor, eingesperrt zu sein. Und wenn das passiert, wird er mit Sicherheit ertrinken. Dann hört er eine Stimme.
Ich schließe jetzt die Tür. Ist noch jemand hier drin?
Halb untergetaucht richtet sich Isaacs auf und schreit.
Ja, hier ist jemand.
Doch genau in diesem Moment schwankt das U-Boot erneut. Eine Woge aus Wasser schlägt ihm ins Gesicht. Er bleibt hustend und keuchend zurück. Er versucht zu schreien, aber die Worte kommen nicht heraus.
In Ordnung, ich schließe die Tür.
Isaacs wird von purer Panik ergriffen. Er stürzt sich nach vorne und kämpft sich stärker denn je durch das überflutete Abteil. So schnell wie möglich auf das Licht zu, das mit jeder Sekunde schwächer wird. Das war Folge 1 unserer dreiteiligen Serie U-Boot-Rettung. Wenn dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir die Bücher The Terrible Hours von Peter Mas und Back from the Deep von Carl Laveau. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Eva Bay. Sam Keen hat diese Geschichte geschrieben. Christian Dittloff hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Stefan Galler gemacht. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Für Wondery, Series Producer Simone Terbrack, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Radburn und Marshall Louis.